Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Kreuzkirche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß ja nicht, ob manche von euch schon im Urlaub waren oder noch ganz erwartungsvoll darauf hinfiebern, bald in den Urlaub zu fahren oder ob ihr vielleicht gerade im Urlaub seid und uns von dort aus zuhört. Ganz gleich, wo ihr gerade seid oder wo ihr gerade herkommt, aus welcher Situation oder auch aus welcher Emotion, jetzt seid ihr angekommen und ihr könnt tief durchatmen. Ihr könnt euch freuen auf die kommende gute Stunde Zeit mit Gott. Ist das denn nicht auch Urlaub oder vielleicht sogar mehr als Urlaub, nah bei ihm zu sein, etwas von seinem Wort zu hören und ein Stück mehr zu verstehen und mit dem Blick auf ihn neue Hoffnung für morgen zu tanken? Ich möchte gerne direkt zu Beginn zu diesem liebenden Gott sprechen und ihn einladen. Betet doch mit mir. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute da bist und ich danke dir, dass wir dich einladen können in unsere Schlafzimmer, in unsere Wohnzimmer, in unsere Küchen und vor allem in unser Herz. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt Einzug nimmst, dass du dir Raum machst in unserem Herzen, dass du dir Raum machst in den Worten, die heute gesprochen werden. Herr, ich bitte dich darum, dass du gerade Andreas segnest für seine Predigt heute. Und ich danke dir, dass du uns siehst, ganz egal von welchem Ort, von welchem Platz wir gerade kommen, ob wir ja Zweifel haben, ob wir uns ganz nah bei dir fühlen oder ob wir vielleicht auch längere Zeit weg waren von dir. Heute sind wir da und heute möchten wir wissen und hören, was du uns zu sagen hast. Herr, segne du die Leute, die ja heute nicht von dir hören können, die dich vielleicht gerade, ja, die den Gottesdienst-Podcast nicht einschalten können oder die andersweitig verhindert oder krank sind. Sei du auch bei ihnen und zeig du dich ihnen heute. Danke für deine Treue und deine immer wieder wirkende Hand. Amen. Ja, am besten unsichtbar lautet das Thema der heutigen Predigt. Andreas, ich bin gespannt und weiß ja auch schon ein bisschen, worum es geht. Bevor wir zu der Predigt kommen, möchte ich aber den Leuten danken, die vielleicht jetzt gerade für euch Podcast-Hörer und Hörerinnen ein bisschen unsichtbar scheinen. Zum Beispiel Hendrik, der mal wieder an der Technik ist und der dafür sorgt, dass wir den Podcast aufnehmen können. Wir haben aber auch heute noch andere Leute im Hintergrund, die am Sonntag eher unsichtbar scheinen, aber die wir gerade zumindest mit den Ohren wahrnehmen. Und das sind die Leute, die sich gerade so ganz liebevoll um den Garten kümmern, die da nämlich den Bibelgarten aufbauen. Und mit mehreren Hiltis seit heute Morgen ganz früh am Werk, wenn ich heute Morgen sage, dann den Samstag, von dem wir gerade aufnehmen, am Werk sind und da echt ihre Arbeit tun. Danke an die Leute, wenn sie es hören und wenn ihr sie seht, sagt ihnen vielleicht Danke. Oder wenn ihr spätestens, wenn ihr den Bibelgarten seht, werden wir uns bei dem Team sicher nochmal bedanken.
Wobei der jetzt auch noch nicht fertig ist. Nee. Aber im Moment sind dicke Betonfundamente aus dem Boden rauszuholen und das ist so richtig, richtig harte Arbeit. Also das sind Helden der Arbeit, die da draußen gerade unterwegs sind.
Genau. Und ein Riesendank geht an all die raus. Ein paar Infos haben wir, zum Beispiel die Kreuzkirche Digital, die diesen Mittwoch wieder stattfindet, sind schon wieder 2 Wochen rum. Und jetzt kommenden Mittwoch am 29.07. findet wie immer um 19 Uhr Kreuzkirche Digital statt. Immer wieder über Zoom, den Link dazu wie gewohnt in der Kreuzkirchenpost. Dieses Mal wird es 2 Inputs geben, 2 Vorträge. Und zwar einmal von der Extrembergsteigerin Evelyn Binsack, die von ihren Erfahrungen berichtet als Extremsportlerin und dann eben auch ein Input von Tobias Teichen, dem Pastor der ICF München, der das eben auf die Gemeinde anwendet, das, was wir vorher von Evelyn hören. Und dazu können wir uns dann austauschen, Gespräche führen und ja, einfach auch Online-Gemeinschaft haben. Also seid herzlich eingeladen, 29.07. um 19 Uhr. Und dann an dem kommenden Samstag geht's auch schon los für einige Jugendliche der Gemeinde zusammen mit anderen Jugendlichen aus anderen Gemeinden der Stadtmission und auch der FEG, ich vertausche das manchmal, FEG, die dann für 2 Wochen sich nach Dänemark auf die Jugendfreizeit begeben. Wie schön, dass das doch stattfinden kann. Und genau, die möchten wir jetzt auch schon ja im Gebet einfach mit einschließen. Und auch schon verabschieden auf die Freizeit, weil sie eben nächsten Sonntag dann schon weg sind. Möchtest du ein kurzes Gebet für sie sprechen, Andreas?
Ja, das mache ich gerne. Es ist ja auch durchaus nicht selbstverständlich, dass sie jetzt fahren können nach Dänemark. Da waren viele Hürden zu nehmen und sie können auch das Programm ja nicht ganz so machen wie geplant. Man muss alle Hygienemaßnahmen einhalten und so. Wir wollen einfach dafür beten, dass es ihnen gut geht, dass es trotzdem eine runde Sache wird und sie auch bewahrt bleiben. Und darum möchte ich dich bitten, Herr Jesus, dass du mit ihnen fährst, mit ihnen die Zeit dort verbringst und mit ihnen wiederkommst. Wir freuen uns, dass diese Freizeit möglich ist, Herr. Und ich bitte dich, dass Jugendliche und Mitarbeitende dort bewahrt bleiben. Vor allem aber, dass sie Erfahrungen mit dir machen, dass sie ganz berührt sind von dir und dass die Gemeinschaft einfach großartig wird. Segne alle, die sich jetzt viele Gedanken darum gemacht haben, die viel vorbereitet haben. Segne die Mitarbeitenden der FEG. Segne auch Tamara Schenk, die mitfährt, unsere Pastorin für junge Gemeinde. Und gib, dass es auch für sie selbst eine Sache wird, an die sie gerne zurückdenken. Amen.
Amen. Und dann möchten wir noch ganz herzlich allen Geburtstagskindern der vergangenen Woche gratulieren mit folgendem Vers, der im 1. Korinther 15, Vers 57 steht. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt eine andere Bibelstelle, die habe ich in letzter Zeit öfter gelesen, da heißt es, mein Gott weiß eigentlich ausschließlich nur zu triumphieren. Was anderes kennt er nicht. Und das steckt ja auch da drin, dass uns der Sieg gegeben ist durch unseren Herrn Jesus Christus. Denkt da dran.
Das ist natürlich ein Ausblick aufs Ende, nicht? Denn Gott kann durchaus auch trauern und mittrauern mit Menschen und mittragen. Aber so diese Verheißung, dass das nicht das letzte Wort hat, die ist ja gerade in 1. Korinther 15 auch ganz wichtig.
Genau, also alles Gute nachträglich. Und für die Person, die heute Geburtstag hat, deren Namen wir nicht nennen können, am 26. alles Gute zum Geburtstag. Ja, jetzt sind wir heute ausnahmsweise mal zu dritt im Aufnahmestudio. Annette Jörges, du bist bei uns und du möchtest uns was von deinem Herzensprojekt erzählen.
Ja, liebe Annette, schön, dass du hier bist. Hallo. Du hast ja etliche Herzensprojekte. Eines davon ist oder hat immer wieder damit zu tun, dass du dich um Menschen kümmerst, die eine besondere Last haben.
Ja.
Die aus irgendwelchen Gründen besondere Last auf ihren Schultern haben, sei es eine psychische Belastung, sei es sonst etwas, die vielleicht auch von manchen in der Gesellschaft ein wenig an den Rand gedrückt werden. Und das findest du nicht gut, dagegen möchtest du was machen. Jetzt ist ja gerade in der Corona-Zeit ist für Menschen, die es ohnehin schon nicht leicht haben, eine Sonderlast drauf. Wie erlebst du das oder was kriegst du damit?
Also ich kenne jemanden, der hat schwere Depressionen und durch die Isolation ist er noch ein bisschen mehr in die Depression reingesunken. Und manche haben auch Panik und haben Angst vor Corona. Ja. Mhm.
Also es können ganz unterschiedliche
ganz Ursachen unterschiedlich, sein. Ganz unterschiedlich.
Einfach, es kommt dann noch ein Päckchen immer oben
da
drauf.
Da kommt ja noch was oben drauf, ja.
Also Corona wirkt für einen Verstärker, das merken wir in verschiedenen Bereichen.
Aber ich konnte jetzt zum Beispiel im Schneckenhaus, bin ich ja die Leiterin, konnte ich bei mir daheim im Hochheim, im Hof, einen Grillabend veranstalten. Wir waren 9 Personen und die Leute haben sich wohlgefühlt und haben einfach die Gemeinschaft genossen.
Ja, siehst du, das ist schon nimmst schon meine Frage vorweg. Meine Frage nämlich, wenn jetzt auch Hörerinnen und Hörer jetzt von diesem Podcast sagen, ja, ich kann mir das vorstellen, auch mir ist da jemand aus dem Blick gerutscht und ich muss gerade wieder an ihn denken, der eine besondere Last hat. Wie kann man den Menschen beistehen in diesen Zeiten?
Einfach mal anrufen, mal fragen, wie es ihm geht, mal zuhören. Vielleicht, wenn man Zeit hat, mit Abstand mal spazieren gehen, einfach da sein. Mhm.
Eigentlich ganz einfach, man muss es nur tun.
Ja.
Ja. Du hast jetzt ein neues Projekt auf dem Herzen, ein richtiges Herzensprojekt von dir. Und zwar geht es da um verschiedene Frauen aus deinem Wohnort. Du wohnst ja in Hochheim, also jenseits des Rheins. Wir streiten jetzt nicht darüber, welches die Epschseite ist. Aber ihr habt da was Tolles vor, erzähl uns davon.
Ja, ich bin ja Hochheimerin und mir liegen die Hochheimer im Herzen. Und es haben sich verschiedene Frauen zusammengefunden aus verschiedenen Kirchen und Freikirchen, die genau dasselbe auch auf dem Herzen haben. Wir wollen einfach in Wort und Tat Zeuge für Jesus sein. Und es existiert schon ein Frauenkreis, wo wir jetzt zuletzt zu 6 da waren. Und es ist schon mal angedacht worden, dass mir mal zum Bürgermeister gehe, um für die Stadt zu beten, für die Politiker zu beten. Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie der darauf reagiert. Also ich habe sowas auch schon mal gemacht. Bürgermeister einfach mal fragen, wir sind Christen, wofür können wir denn beten und was können wir denn tun? Könnte sein, dass man eine Antwort kriegt.
Ja, also eine Frau hat schon Erfahrungen damit gemacht und es war positiv. Beide Vorgängerinnen, die war Bürgermeisterin.
Ja, und ihr habt auch vor, auch so Gebetsspaziergänge zu machen?
Ja, einige haben so die Idee, durch die Straße zu gehen und auch für die Menschen dort zu beten.
Ja.
Genau. Und ich habe jetzt speziell verschiedene Kontakte. Ich komme ja ursprünglich aus der katholischen Kirche und habe da auch viele Kontakte in der katholischen Kirche.
Ja. Bist also eine konfessionsverbindende Existenz.
So ist es.
Freut mich natürlich als ACK-Vorsitzender ganz besonders.
Ja.
Ich glaube, in der Zusammenarbeit liegt einfach auch nicht nur die Zukunft, sondern auch Segen in Jesus.
Ja, es ist ja auch die Einheit, die zeigt ja dann auch Jesu Liebe zu den Menschen. Die Einheit, dadurch erkennen die Menschen auch, dass Gott die Menschen lieb hat.
Ja, und es ist auch ein politisches Statement, denn im politischen Raum, nicht unbedingt in Deutschland, aber an vielen anderen Stellen wird im Moment gespalten, was das Zeug hält.
Ja.
Und wir haben etwas dagegen.
Ja, wir sehen das, was uns eint, das du mir hochhalte. Und uns eint einfach der Glaube an Jesus Christus, der für unsere Sünde gestorben ist und dass wir leben können. Das wollen wir den Menschen dann auch weiter sagen.
Und weil dir das so wichtig ist, hast du auch darum gebeten, für diesen Dienst von deiner Gemeinde gesegnet und ausgesandt zu werden.
Genau.
Denn du machst das als Teil unserer Gemeinde und damit dann auch in unserem Auftrag und mit unserem Segen. Und das
wollen
wir sehr, sehr gerne tun.
Ja.
Ich bitte alle Hörer, die jetzt so mit dabei sind, betet doch mit und nehmt es vielleicht auch so mal aufs Herz. Betet für Annette, betet für dieses Projekt und auch für die anderen Mitarbeitenden in der Gemeinde, von denen ihr wisst. Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich danken für Annette und die mutigen Frauen verschiedenster Kirchen und Konfessionen, die sich in Hochheim zusammentun. Sie wollen ihrer Stadt Bestes suchen. Sie wollen das, was sie von dir aufs Herz gelegt bekommen, ganz praktisch umsetzen. Sie wollen nicht nur für sich da sein und ihren Glauben für sich privat leben, sondern ihn zu den Menschen tragen und ganz konkrete Hilfe voranbringen. Ich bitte dich, dass du sie segnest, Herr. Das ist einfach ein tolles Herzensprojekt. Ich möchte dich bitten, dass sie offene Türen finden, nicht nur beim Bürgermeister dieser Stadt, sondern auch bei den anderen gesellschaftlichen Gruppen, dass sie sich vernetzen können, dass sie helfen können nach ihren Kräften, dass sie gute Zeuginnen sind deiner Botschaft. Herr, ich bin sicher, du bist mit diesem Projekt und du wirst es beflügeln durch deinen Geist. Hilf uns als Gemeinde, Annette darin zu tragen und zu unterstützen. Und ihr, wenn sie mal selber Hilfe braucht oder eine Rückendeckung, die auch zu bieten. So segne sie. Segne die ganze Community dort, die christliche und die gesamte Community in Hochheim und segne uns auch als Gemeinde an den unterschiedlichsten Orten, wo immer wir auch leben. Denn du hast auch eine Herzensangelegenheit und das sind immer Menschen. Und die Bedürftigen und die, die nicht zu den Starken zählen, besonders. Und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Ja, ein weiteres Herzensprojekt, was es ja auch schon ein bisschen länger gibt, ist der Brotkorb hier in Gonsenheim. Und an den soll unsere heutige Kollekte gehen. Das heißt, ihr habt immer noch oder wie immer die Möglichkeit, auch online eure Kollekte zu überweisen. Und genau, heute soll sie zu dem Projekt Brotkorb gehen, was auch Menschen unterstützt. Danke schon mal. Bevor wir jetzt ein Lied hören und dann die Predigt von Andreas, will ich euch einfach sagen, ihr könnt aufstehen, ihr könnt eine gemütliche Sitzposition einnehmen, wenn ihr das Lied hört, wenn ihr vielleicht mitsingt. Aber vergesst nicht, dass ihr vor euren Gott tretet und macht euch bewusst, dass Gott unseren Körper auch als Tempel nutzen möchte und gebt dem Heiligen Geist die Möglichkeit, Raum zu nehmen in eurem Körper, wenn ihr jetzt Gott mit diesem Lied lobpreist.
Du hast mich erwählt, bereits von Anfang an. Jetzt habe ich dich gefunden und habe dich erkannt. Ohne Dank. gibst mir ein neues Leben. Aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Unverdient bin ich ganz dein. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Du machst alles neu, du hast alles neu gemacht. Alles selbst zu tun und leb aus deiner Kraft. Ich darf in dir ruhen. Ich ergreife alles, was du gibst. Lebe in der Wahrheit, die du mir zusprichst. Du gibst mir ein neues Leben. Aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Unverdient bin ich ganz dein. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Du machst alles neu, du hast alles neu gemacht. Ich bin nicht mehr derselbe, mein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen, Jesus, du hast mich befreit. Ich bin nicht mehr derselbe, mein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen in deiner Herrlichkeit. Du gibst mir ein neues Leben. Aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Und verdient bin ich ganz dein. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Du machst alles neu, du hast alles neu gemacht. Du gibst mir ein neues Leben. Aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Und für dich bin ich ganz dein. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Du hast alles neu, du hast alles neu gemacht.
Frösche sind schnell auf der Flucht. Sie können sich nicht verteidigen, haben keinen Schutzpanzer. Was sie können, ist, sich zu tarnen. Möglichst unsichtbar wollen sie sein. Sei kein Frosch, sagen wir manchmal. Wir meinen damit, sei mutig, zeig dich, stell dich der Herausforderung. Und richtig, es gibt nicht nur gut getarnte Frösche, es gibt auch Menschen, die für ihre Umwelt fast unsichtbar sind. Die Corona-Pandemie legt da noch etwas drauf. Sie verstärkt bestimmte Tendenzen. Wie geht's dir? Wie geht's dir persönlich? Fühlst du dich auch manchmal beinahe unsichtbar? Oder gibt es vielleicht Menschen in deinem Umfeld, zu denen du früher Kontakt hattest, die jetzt völlig von deinem Radar verschwunden sind? Möchten sie es selbst so? Oder leiden sie wohl darunter? Erfahren werden wir es nur, wenn wir nachfragen, so ähnlich wie Annette es vorhin beschrieben hat. Das Markus-Evangelium erzählt von einem beinahe unsichtbaren Mann, der immerhin in die Synagoge kam und dort Jesus begegnete. Ich lese aus Markus 3 die ersten 6 Verse nach der Luther-Übersetzung. Und er, gemeint ist Jesus, ging abermals in die Synagoge. Und es war da ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie gaben Acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen: Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz, und sprach zu den Menschen, zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Warum ist der Mann mit diesem Handicap beinahe unsichtbar? Nun, außer den Toten, die Jesus auferweckt hat, ist er einer der passivsten Menschen, die Jesus je geheilt hat. Er ist ja gar nicht aktiv auf Jesus zugekommen, hat ihn um nichts gebeten. Das ist anders als in anderen Geschichten, etwa bei dem blinden Bartimäus, der ganz laut ruft. Er drängelt sich geradezu vor, lässt sich durch die ablehnenden Bemerkungen der umstehenden Jünger auch nicht davon abbringen, bis er bei Jesus ist und Jesus sich ihm zuwendet. Ganz anders ist es auch bei 10 Aussätzigen. Für sie gilt ja die verschärfte Abstandsregel. Sie dürfen sich also gar nicht in der Nähe von Jesus aufhalten. Also schreien sie gemeinsam über die Distanz: Jesus, erbarm dich über uns! Und so überbrücken sie den Abstand zwischen Jesus und ihnen. Sie dringen zu ihm vor. Obwohl sie nach damaligem Recht viel isolierter waren als jeder Corona-Kranke heute. Sie hatten lebenslang massivste Quarantäne, die durften nicht mal irgendwo in den Ort. Und doch wirken sie agiler und lebendiger als dieser Mann mit der verdorrten Hand. Wer sich unsichtbar machen will, der passt sich den anderen an und versucht so in Deckung zu bleiben, weicht vielleicht auch so ein bisschen aus. Der Mann hatte ein Handicap, das hat ihn zum Außenseiter gemacht. Er ist auf Hilfe angewiesen. Um zu arbeiten, brauchte man damals beide Hände. Die Vermutung liegt nahe, dass er darüber auch seinen Lebensmut verloren hat. Den Mut, etwas zu wollen, etwas zu bewegen, etwas anzupacken. Offensichtlich war nicht nur die Hand verdorrt, sondern auch sein Lebensmut. Hat sich nie jemand zu ihm gestellt? Vielleicht war es ein bisschen so wie bei dem Mann, den Michael Ende in einem Gedicht beschreibt, in den sogenannten Schnurpsenliedern. Es war einmal ein Mann, der war zu seinem Kummer unsichtbar, doch war er das nicht immer. Er war es geworden mit der Zeit, doch nicht durch Zauber oder Eid, die Sache stand viel schlimmer. Vor vielen Jahren war er doch verhältnismäßig sichtbar noch. Wodurch sein Bild sich trübte, das war, dass niemand auf der Welt sich je zu ihm als Freund gesellt, der ihn von Herzen liebte. Der Mann mit der verdorrten Hand, der sollte einen Freund finden. Jesus spricht ihn direkt an. Seine Therapie ist es wert, näher betrachtet zu werden. Er ruft also den Mann mit seinem Handicap aus der Anonymität heraus und stellt ihn in die Mitte. Ob der sich da wohl behaglich gefühlt hat? Ich bin nicht sicher. Sicher ist aber, indem Jesus ihn in die Mitte ruft, wendet er sich diesem Mann zu. Er macht deutlich: Ich bin jetzt für dich da. Auch die anderen Gottesdienstbesucher verliert er dabei nicht aus dem Blick. Seine Botschaft für alle ist: Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Halt besonders der, der Hilfe braucht. In dieser spannungsgeladenen Situation stellt er allen die Frage nach der Bedeutung des Sabbats. Das ist so ein Subkontext, das läuft so mit. Die Menschen in der Synagoge wollen bedingungslos den Sabbat als Feiertag halten. Sie wollen damit Gott ehren, sie wollen sein Gebot erfüllen, sie wollen Gott gefallen. Und in dem, was Jesus tut, fragt er sie: Wofür steht eigentlich der Feiertag, den Gott eingerichtet hat? Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Leben erhalten oder töten? Und es entsteht ein ganz peinliches Schweigen im Raum. Es ist ja eine rein rhetorische Frage und keiner hat Lust, darauf zu antworten. Denn die Antwort ist doch im Grunde klar. Natürlich soll man Gutes tun. Natürlich soll man Leben erhalten. Aber keiner will die Antwort geben, denn sie fühlen sich irgendwie doch ertappt. Deshalb diese Mauer des Schweigens. Eine Mauer der Abwehr. Nun hatten viele zu diesem Zeitpunkt Jesus in ihren Herzen schon verurteilt. Jetzt fehlt ihnen aber noch eine Gelegenheit, ihn aus dem Weg zu schaffen. Und so ein richtig schöner Gesetzesbruch, das wär's doch. Aber was ist ihr Problem? Jesus missachtet das Gesetz, ist wohl richtig. Und gleichzeitig erfüllt er seinen Sinn. Das ist einfach zu komplex für Schwarz-Weiß-Denker. Konkret in diesem Fall war für die frommen Juden damals klar, medizinische Arbeit, und dazu gehört das Heilen der Menschen, auch das wundersame Heilen, das ist Arbeit. Und Arbeit ist am Sabbat nicht erlaubt. Es sei denn, es besteht Lebensgefahr. Ja, das ist alles klar geregelt. Wer also am Sabbat heilt, verletzt die Regeln der Gemeinschaft. Eine funktionsunfähige Hand ist keine lebensbedrohliche Erkrankung, so viel ist klar. Er kann ja am nächsten Tag zum Arzt gehen, zu den üblichen Sprechstundenzeiten. Das heißt, wenn er telefonisch durchkommt. Es muss ja nicht ausgerechnet am Sabbat sein. Und deshalb antworten die Leute Jesus nicht. Sie haben ihre feste Meinung und denken nicht daran, sie in Frage zu stellen. Und wütend werden sie, weil Jesus ihnen das nicht durchgehen lässt. Er stellt diesen Mann in die Mitte und fragt nach dem Sinn des Gesetzes. Er fragt, welches Verhalten wohl dem Herz Gottes entspricht. Und Gottes Herz ist nun mal nicht menschlich logisch. Ihm geht es nicht um das äußere Einhalten von Gesetzen, sondern um ihren tiefsten Sinn. Oder wie es der Prophet Micha schon im Namen Gottes gesagt hat, schon im Alten Testament zu lesen, Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gottes Wort halten, das wird hier inhaltlich bestimmt. Das heißt nämlich Liebe üben und eben demütig sein vor Gott. Liebe üben ist das Gegenteil von Liebe unterlassen. Und das auch am Sabbat, auch am Sonntag, nebenbei auch im Alltag. Und demütig sein ist das Gegenteil von gesetzlich oder besserwisserisch. Nochmal die Frage, wie geht es eigentlich dem bisher so unsichtbaren Mann da, der in der Mitte steht? Der steht da, hält die Luft an. Es kann doch wohl nicht sein. Sollte es für mich eine Chance geben? In seinen Augen flackert Hoffnung auf. So, und wer will dem jetzt ins Gesicht sagen, hey, du bist schon so lange krank, jetzt kommt es doch auf den einen Tag auch nicht mehr an, oder? Wer will ihm ins Gesicht sagen, Gott hat kein Interesse, dich am Sabbat zu heilen. Die Gesetze sind halt so, sind ja göttliche. Tut uns jetzt leid. Ja, sie würden es vielleicht gerne sagen, aber die ganze Gemeinde schweigt, ist auch besser so in dem Moment. Sie merken einfach, wie unhaltbar ihre Position ist. Und Jesus schaut in die Runde, sieht jeden Einzelnen persönlich an, mit Zorn heißt es, betrübt über ihr erstarrtes Herz. So beschreibt es Markus. Das ist nicht der sanft lächelnde Jesus mit wallenden blonden Locken über den Schultern, das ist ein anderes Bild. Sein Zorn richtet sich gegen diejenigen, die ihr Herz hart gemacht haben. Gegenüber einem barmherzigen Gott sind sie kaum ansprechbar. Und Jesus schafft dem Menschen dadurch, also diesem kranken Mann, gleichzeitig einen Schutzraum. Er nimmt den Widerwillen der Gemeinde einfach auf sich. Sie möchten ja Jesus ans Messer liefern. Aber der weicht nicht zurück, sondern der konfrontiert sie, der weist sie in die Schranken. Und man spürt, wie Jesus jeden Einzelnen zur Besinnung bringen möchte und tief betrübt ist über die Verhärtung ihres Herzens. Er hat doch die Menschen, die da rumstehen, auch lieb. Und gleichzeitig holt er den kranken Menschen in die heilvolle Beziehung zu Gott hinein. Er macht ihn sichtbar. Er macht ihn wieder stark für das Leben. Jesus stellt den Menschen und das Herz Gottes in die Mitte. Das ist seine Chance, jeden im Raum neu zu sehen, neu zu fühlen, neu denken zu lernen. Das ist eine Chance für jeden im Raum. Jesus hat öfter den Menschen in die Mitte gestellt und das Herz Gottes dazu. Etwa als er mit seinen Jüngern unterwegs war und sie darüber stritten, wer der Größte sei. Was tut Jesus? Er stellt ein Kind mitten unter sie nimmt es in den Arm und sagt, wer solch ein Kind aufnimmt, wertschätzt, liebt, der ist auch meinem Herzen ganz nah. Der nimmt mich auf. Kinder sind damals nicht Prinz und Prinzessin überfürsorglicher Helikoptereltern, sondern die sind ganz unten. Sie sind wenig wert, bis sie endlich zum Arbeiten taugen. Und jetzt finde ich ein Gedankenexperiment ganz spannend. Wen würde Jesus denn bei uns in die Mitte stellen? Auch ein Kind? Eine afghanische Frau vielleicht? Einen psychisch kranken Menschen? Einen Unsichtbaren, der in jeder Gemeinschaft übersehen wird? Wen würde Jesus bei uns in die Mitte stellen? Nun bleibt es nicht dabei, Jesus fordert heraus. Den Gehandicapten, die Unsichtbaren, er fordert sie heraus, sichtbar zu werden, in die Mitte zu treten. Und die ganze Gemeinde fordert er heraus, den Herzschlag Gottes ganz neu wahrzunehmen. Worauf kommt es denn an, auch bei den Geboten? Was ist ihr Sinn? Was ist der Herzschlag Gottes im Sabbatgebot? Und das ist eindeutig die Gnade. In Hebräer 13, Vers 9 lesen wir, es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Warum ist es Jesus so wichtig, dieses Zeichen der Gnade gerade am Sabbat zu setzen? Der Sabbat ist der siebte Tag der Woche. Also so gerechnet, am Anfang der Bibel spricht die Bibel von einer Schöpfungswoche. Das ist natürlich nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinn gemeint. Der Sabbat ist der letzte Tag der Schöpfung. Gott ruhte am siebten Tag. Deshalb denken viele, die Schöpfung wäre sechs Tage lang. Das ist aber Quatsch, die Ruhe gehört dazu. Sieben Tage Schöpfung. Der siebte Tag schafft die Ruhe. Gott genießt. Gott schafft wunderbare Ruheentspannung. Und davon soll der Mensch was haben, so wie von der ganzen Schöpfung überhaupt. Die Christen haben das Symbol dann erweitert. Sie haben ja nicht mehr den Sabbat, also den Samstag, sondern den Sonntag gefeiert. Sonntag war der Tag der Auferstehung Jesu. Und es war zugleich der erste Tag der Woche. Das hat sich in unserem Sprachgebrauch verändert. Wir sprechen ja vom Wochenende. Wir sagen erst die Arbeit, dann das Vergnügen und meinen genau das. Fünf oder sechs Tage Arbeit und dann quasi zur Belohnung ein Tag Ruhe. Die Christen haben verstanden, eigentlich ist es andersherum. Alles fängt mit Gottes Gnade an. Und deshalb haben sie den Sonntag als den Tag der Auferstehung gefeiert. Tag einer Neuschöpfung sozusagen. Alles fängt damit an, dass wir beschenkt werden. Alles beginnt mit der Gnade Gottes, mit seiner Freude, seiner Freiheit, seinem Frieden. Der Sonntag ist für den Menschen da, dass er davon ausgehen kann, mit der Gnade und der Liebe Gottes im Rücken seinen Alltag bewältigen. Der Sonntag zeigt uns, wir haben das Ziel schon vor Augen. Selbst wenn wir sterben, werden wir auferstehen. Wir werden Ruhe finden in Gott. Das ist der Beginn des Lebens in der Nachfolge mit Jesus, wenn wir starten und wir starten am Ziel, am Sonntag. Wir müssen uns nicht in den Himmel verdienen, sondern bekommen ihn geschenkt. Sabbat und Sonntag, beide tragen denselben Inhalt. Es geht um die Gnade Gottes, ein Ausdruck seiner Liebe, unterschiedlich deutlich gemacht. Und Jesus wollte damals in der Synagoge, dass der Mann mit Handicap den Herzschlag der Liebe Gottes spürt. Das ist sein Herzensprojekt. Am Sabbat sollte er sich, der Gelähmte, an Gott und an Gottes Liebe erfreuen. Denn das ist das Ziel des Sabbats, das Ziel auch unseres Sonntags, das Ziel der Schöpfung. Und als Zeichen dafür sagt Jesus zu ihm, streck deine Hand aus und die Hand wurde wiederhergestellt. So wie die zerbrochene Schöpfung insgesamt einmal wiederhergestellt wird, wenn die ganze Welt in ihren Sabbat geht. Diese Schöpfung, die durch den Teufel in Chaos und Leid gestürzt wurde, soll erneuert und wiederhergestellt werden. Und der Sabbat wie ein Sonntag, wie auch unser Sonntag, ist ein Vorgeschmack auf die neue Welt Gottes. Jesus schaut jeden Einzelnen an in dieser Geschichte. Den Mann mit der verdorrten Hand in der Mitte, die Menschen mit den verdorrten Herzen drumherum. Jesus will mit jedem eine persönliche Geschichte schreiben. So wie mit dir, wie mit mir. Damit wir Hilfe empfangen können, müssen wir oft aus unserer Deckung herauskommen, uns von Jesus herausrufen lassen uns vor ihn stellen. Jesus wird sich dann auch schützend zu uns stellen. Wir müssen keine Angst haben, dann zu exponiert zu sein. Er ist ja da mit seiner heilsamen Kraft. Und er wird auch uns neue Herzen geben, das hat er versprochen. Und auf diese neuen Herzen legt er uns Menschen, die in unser Blickfeld kommen. Vielleicht ein guter Freund? Vielleicht braucht jemand einen Nächsten? Wirst du dich berühren lassen? Aber alles beginnt damit, dass Jesus dich anschaut und sagt, komm hervor, stell dich vor mich hin. Der Mann hat ihm seine Hand entgegengestreckt. Was möchtest du ihm hinhalten?
Ich war selbst einmal der Mann mit der kranken Hand. Ich kniete vor Jesus voller Angst, voller Respekt, aufgedeckt. Plötzlich bildete sich ein Kreis um mich von Menschen, die mich anstarrten. Dabei hatte ich mich doch so wohl gefühlt, als ich noch unbemerkter Teil der Menge war. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich ihm in die Augen blickte und erkannte, wie freundlich und liebevoll er mich ansah. Ganz so, als sei ich liebenswert. Als wäre ich es wert, dass man mich ansieht. Die Angst vor den Blicken und Gedanken der anderen ließ nach und nach und nach, je mehr ich meinen Blick auf ihn fokussierte. Als er mich dann aufforderte, meine kranke Hand auszustrecken, war jede Scham vergangen. Voller Mut tat ich, was er von mir verlangte und hatte bereits, ohne es gemerkt zu haben, Hoffnung gewonnen. Eine Hoffnung darauf, dass er mich heilen kann. Eine Hoffnung, die beinahe noch wertvoller war als die Heilung meiner Hand. Denn er hatte mein Herz geheilt, noch bevor er meine Hand von ihrem Schmerz befreit hatte. Nie wieder würde ich ein verlorenes Schaf in der Menge sein. Immer möchte ich im Licht stehen, meine gesunde Hand stolz gen Himmel heben, voller Dankbarkeit meinem Gott gegenüber, frei und angstlos von ihm erzählen. Was möchtest du ihm mutig entgegenstrecken? Was möchtest du ins Licht stellen? Nimm die Frage doch in dieser Woche mit und halt sie auf dem Herzen.
Und so möchte ich um den Segen bitten. Wer möchte und kann, kann gerne dazu aufstellen, sich praktisch vor Gott stellen. Ich mache das jetzt auch hier in unserem Studio. Und bitte Gott um seinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe dein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Und bevor wir ein letztes Lied hören, geht gesegnet in die nächste Woche und vielleicht sieht man sich bei Kreuzkirche digital oder auch in einem der nächsten Gottesdienste. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.